Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.
Willkommen zu einer neuen Folge, mit der wir Sie hoffentlich auf ganz angenehme Weise von dem ablenken, was Sie gerade tun. Denn hier geht es um Orte, die mehr sind als ein Punkt auf der Landkarte. Es geht um Städte, die man nicht einfach besucht, sondern die etwas mit einem machen. Ja, und um Menschen, die genau wissen, wie sich ein Ort anfühlt, wenn man ihn nicht nur anschaut, sondern wirklich erlebt. Mein Name ist René Hausmann, ich bin Journalist und Moderator und freue mich, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Und Zeit ist überhaupt ein gutes Stichwort, denn intensiver Leben heißt nicht mehr sehen, mehr schaffen, mehr abhaken. Intensiver Leben heißt manchmal langsamer werden, sitzen bleiben, nochmal hinschauen und vielleicht sogar bleiben. Und mein heutiger Gesprächspartner kennt genau diesen Unterschied. Er ist seit über 30 Jahren als Reiseleiter für Studiosus unterwegs, war in Irland, Marokko, Indien, also in Gegenden, die mit unserer heutigen Stadt eigentlich nichts zu tun haben. Sein eigenes Leben findet nämlich seit über 40 Jahren an einem ganz anderen Ort statt und genau darüber reden wir heute. Er lebt in Wien und das nicht als offizieller Stadtführer, sondern als jemand, der hier jung war, der geblieben ist und diese Stadt im Alltag kennengelernt hat. Cornelius Henschel ist heute mein Gast. Schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Ja, danke schön für die Einladung.
Cornelius, vielleicht zwei, drei Worte zu Ihrer Person. Wo lag Ihr Mittelpunkt vor Wien und vor Studiosus?
Ich bin gebürtiger Berliner, für alle Berliner Spandauer, da gibt es einen gewissen Unterschied, aber ich komme aus Berlin und bin nach der Matura, übrigens auch so ein nettes österreichisches Wort, sprich Abitur, nach Wien gegangen, um in Wien zu studieren. Das war 78.
Wie kam dann der Weg zu Studiosus?
Ich habe längere Zeit in Kairo und in Ägypten gelebt und da ich auch Ägyptologie studiert habe, habe ich so nebenher ein bisschen verdient und Leute durch Kairo geführt. Und dann hat mich jemand im Ägyptischen Museum angesprochen und hat gesagt, übrigens, Studiosus sucht gute Leute. Und ja, ich fand das interessant, besonders weil ich einfach nicht nur Ägypten führen wollte. Und so bin ich dann eigentlich zur Studiose gekommen, Anfang der 80er Jahre.
Wir zwei, wir machen heute keinen klassischen Stadtrundgang. Wir laufen nicht von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit. Wir werden mal spazieren und zwar durch Erinnerungen, durch Jahrzehnte und durch eine Stadt, die nichts von einem will, außer vielleicht Zeit. Wenn man lange in einer Stadt lebt, verändert sich ja nicht nur die Stadt. Ich kann mir vorstellen, auch der Blick auf diese Stadt verändert sich so ein bisschen. Wien soll früher, das habe ich nur gehört, viel leiser gewesen sein und auch weniger geschniegelt, weniger international. Wenn Sie in Gedanken mal so zurückgehen, in die Zeit, wo Sie in Wien angekommen sind. Könnten Sie das unterschreiben?
Ich kam Ende der 70er nach Wien und da war ich eigentlich erstmal so ein bisschen depressiv und verzweifelt. Es gab eine Sperrstunde, die war um 22 Uhr und irgendwie alles wirkte sehr verschlafen und dann kam man natürlich mit Wien und sagte, ja, das ist der typische Wasserkopf, wenn man bedenkt, dass Wien ja mal im Zentrum eines gigantischen Reiches war und dann auf einmal war es nur mehr relativ klein, das Ganze. Und das stimmte die Proportionen irgendwie nicht. Und doch hat man ein ganz besonderes Flair und auch eine sehr große Tradition erleben dürfen, nämlich durch die alte traditionelle Kultur, Theater, Konzerte.
Wien ist eine Stadt voll mit Traditionen und wenn man über Traditionen spricht, muss man natürlich über Kaffeehäuser sprechen, aber ganz sicher auch über die vielen Bälle, die es gibt. Und da, Cornelius, haben Sie ja auch eine ganz spannende Vergangenheit, denn Walzer ist Ihnen nicht fremd, richtig?
Gerade eben, man muss einfach mal ein Wiener Ball erleben, weil es nicht aufgesetzt ist, nicht nachgemacht, es ist wirklich Tradition. Und wie die Leute sich vorbereiten in der Ballsaison, also im Januar, Februar primär. Natürlich ist der Opernball der bekannteste, aber es ist nicht nur der Opernball. Der Opernball ist medial sehr bekannt gemacht worden, aber der Philharmonikerball zum Beispiel oder der Jägerball. Und es gibt unglaublich viele großartige Bälle in den alten Palais. Und das Tolle war, ich habe einige dieser Bälle eröffnet.
Wow.
Das heißt also, das kennt man ja vom Fernsehen, wenn also diese Debütanten, Debütantinnen, die auch wirklich teilweise in die Gesellschaft eingeführt werden, wie zum Beispiel das Elmayer-Kränzchen. Das ist eine ganz besondere Atmosphäre. Ja, und dann suchte man Tänzer. Und da bin ich durch Bekannte reingekommen und ich konnte Walzer, aber natürlich keinen Linkswalzer. Also musste man in die Tanzschule gehen, die auch diese Bälle dann organisiert haben und diese Eröffnungen, die ja sehr komplex sind. Und da hat man dann natürlich Linkswalzer lernen müssen. Das war wirklich, wirklich was ganz Großartiges. Und das gibt es nur in Wien, diese Bälle.
Die Damen tragen Ballkleider. Was tragen die Herren? Smoking? Nein, Smoking nicht. Die tragen ein Frack.
Die tragen Frack, ja.
Ist es Pflicht?
Also in einigen Bällen ist Frack Pflicht. Mhm. Andere Bälle, die nicht so groß sind, trägt man Smoking. Aber Frack, was ja bei uns irgendwie, wer trägt bei uns jetzt einen Frack?
Ja, selten.
Das ist in Wien gang und gäbe. Das ist also in den Bällen und man trägt Frack. Und da wird auch genau geschaut, welche Orden man anheften darf und welche Ausnahmen es gibt mit dem Frack. Wenn es natürlich der Kärntner Ball ist, dann trägt man Dirndl und traditionelle Kleidung. Oder der Jägerball.
Cornelius, wenn man ein paar Stationen erwähnt, müsste, um die Geschichte der Stadt zu verstehen. Was wäre das, ohne jetzt vielleicht zu sehr in die Tiefe zu gehen?
Wenn ich Gäste habe, dann bringe ich sie immer zum Stephansdom. Mhm. Es liegt im sogenannten ersten Bezirk, Mitte. Und der Stephansdom ist einer der schönsten gotischen, finde ich, einer der schönsten gotischen Kirchen, großartig. Und da passiert was ganz Interessantes, weil traditionell die alte Kirche, eine romanische Kirche und die gotische lag außerhalb der Stadt. Und es gibt ein Haus namens Haashaus und das hat einen unglaublichen Skandal erzeugt. Es ist nämlich an einer Ecke gelegen, also Stephansplatz und Graben. Man muss nur verstehen, was der Herr Hollein damit wollte, nämlich die alte Form der römischen Mauer mit dem Turm. Und das hat er vollkommen verspiegelt. Und jetzt weiß ich tatsächlich, an dieser Ecke war die römische Militärstation. Und gleichzeitig spiegelt sich der Stephansdom in diesem sogenannten Haashaus.
Ja.
Und das finde ich toll. Vielleicht ist es wichtig zu wissen, man hat Wien ja eingeteilt in Bezirke. Es gibt 23 Bezirke, der erste Bezirk ist Stadtmitte. Und dann hat man gesagt, Wien, das ist wie eine Rose in seinen Bezirken. Wir haben im Zentrum die Knospe, eben den Stephansdom und der erste Bezirk. Und dann, wie die Blütenblätter der Rose um dieses Zentrum herum, entwickelt sich die Stadt bis zum 23. Bezirk. Und die Wiener sagen auch meistens, wir treffen uns am 6. Mhm. Und jetzt geht man aus der Knospe heraus und ergeht damit dann die Stadt. Meistens bleibt man im ersten Bezirk, weil da sind die erstmal die großartigsten und schönsten Bauten.
Wenn wir jetzt mal zurückgehen in Ihre Zeit, wo alles begonnen hat, stellen uns mal vor, wir sind auf den Spuren des Cornelius von damals unterwegs. Wo wäre denn der Anfang? Also wo hat denn Ihre Geschichte in Wien damals begonnen? In welchem Bezirk?
Im ersten. Damals konnte man sich den ersten, also Wien-Mitte, leisten. Hatte ein ganz kleines Zimmerchen in der Kölner Hofgasse, war einer Witwe und Untermiete, war ganz toll. Klo am Gang, wie damals noch üblich in Wien. Es gab die sogenannte Bassena, also das war da schon nicht mehr, aber das war Wasser außerhalb der Wohnung. Und dadurch war natürlich der erste Bezirk so mein Zentrum und dieser wunderschöne Weg, also daran erinnere ich mich noch gerne und das mache ich oft mit Gästen. Ich gehe vom ersten, also von meiner Heimat, mhm, bei den Stephanplatz, Graben, Kohlmarkt zur Hofburg, also das imperiale Wien, dann durch die Gärten hindurch, Ring, und komme dann schließlich zur Universität. Sicherlich einer der schönsten Spazierwege für einen Studenten, wenn er von zu Hause in die Universität möchte.
Stimmt es eigentlich, dass man am Bezirk und an der Postleitzahl auch so ein bisschen den Lebensstil der Menschen erkennt, die da leben?
Ja, das hat sich ein bisschen geändert. Natürlich, der erste Bezirk ist der teuerste Bezirk. Wo man es vielleicht noch sehr stark sagen kann, also das ist der 13. Bezirk, mhm, Hietzing. Hietzing ist Schönbrunn, also das große Schloss dort. Und die sprechen halt so wie bei Sissi. Hm? Die machen das auch noch wirklich zum Kult. Also wenn man vor 30 Jahren gesagt hätte, man würde in Otterkring wohnen, das war also so Arbeiterviertel und so weiter, dann hätten die Nase gerümpft. Heute ist angesagt. Ne? Also die Gentrifizierung auch in Wien gibt es und diese alten Viertel sind jetzt sehr beliebt und toll.
Wenn man über Wien spricht, landet man früher oder später im Kaffeehaus, nicht wegen des Kaffees, sondern wegen der Zeit, die man sich dafür nimmt. Das war Treffpunkt von Freud, Trotzki, Zweig. Es ist Arbeitsplatz, Wohnzimmer oder Denkraum und was es noch ist, UNESCO-Kulturerbe. War das für Sie ein Ort zum Ankommen oder eher zum Beobachten, als Sie damals nach Wien gezogen sind?
Ich habe so verschiedene Phasen, Lieblingsplätze und einer meiner Lieblingsplätze, als ich im ersten wohnte, waren die Wiener Kaffeehäuser. Kaffeehäusern.
Oh ja.
Es ist so. Damals, 80er Jahre, war ja auch wenig Tourismus. Also das Gewehrhaus gibt es immer noch, keine Frage. Aber wo man reinging, sich hinsetzte, seinen Kaffee bestellte. Natürlich, ich möchte bitte einen Kaffee, wäre eine Verzweiflung gewesen. Also man muss schon genau sagen, was man wollte. Und hat auf einem kleinen Silbertablett diesen bestellten Kaffee, ein Glas Wasser. Und dann hat man angefangen zu lesen. Es gab dann einen Tisch auch, wo 50 Zeitungen drauf lagen. Und in dem Moment, wo das Wasserglas leer war, wurde unaufgefordert dieses Wasserglas ausgewechselt mit einem vollen Wasserglas. Das heißt, der ist nicht gekommen und hat gesagt, ist noch was und weiß ich noch was? So Druck jetzt, ein bisschen konsumieren? Überhaupt nie. Also da sind Leute Stunden bei einem kleinen Schwarzen gesessen. Es wurde immer nur das Wasserglas ausgewechselt. Ich habe es so erlebt, wirklich auch Treffpunkt. Und wenn man ein paar Mal da war, haben die einen gekannt. Und dann natürlich diese Institution, es gab ja keine Handys, sondern es gab in fast jedem alten Kaffeehaus eine Telefonbox. Und man wurde im Kaffeehaus angerufen,
jo.
Besonders wenn man einen Bekanntheitsgrad erreichen wollte. Dann rief dann der Kellner, Herr Dr. Müller, bitte. Und alle schauten, wer ist denn jetzt Herr Dr. Müller oder Professor Lewandowski oder wie auch immer. Das war sehr, sehr wichtig. Ich war oft damals im Café Habelka. Jetzt muss man dazu sagen, es war noch Zeit des Rauchens und man hat kaum was gesehen. Und der alte Herr und Frau Habelka waren also absolute Originale. Und die alte Habelka hat was Großartiges gemacht. Es war immer voll eigentlich. Man ging hinein und hat gesehen, alles war voll, drehte sich um und ging wieder hinaus. Wenn Frau Havelka einen gesehen hatte, ist sie sofort hinterhergerannt, hat einen von der Straße zurückgeholt, hat von hinten, niemand weiß, woher diese ganzen Stühle kamen, einen Stuhl geholt und diesen Stuhl irgendwo dazugesetzt. So hat man da auf einmal Leute kennengelernt. Also das Havelka, das Arte Havelka war ein wirklich sehr beliebter Platz von mir, wo ich wirklich gern gesessen bin und wo viele Bekanntschaften dann gemacht wurden. Darf ja nicht vergessen, man kommt in eine Stadt und kennt eigentlich niemand.
Ja.
Ja. Wie baut man es auf? Man baut ja ein vollkommen neues Leben auf. Und was sind die sogenannten Zufälle, wenn man Leute kennenlernt?
Cornelius, Sie haben gerade den kleinen Schwarzen erwähnt, sicherlich ein kleiner Kaffee, den ich dort bekomme, den ich dort genießen kann. Aber ich weiß, es gibt ja noch eine ganze Reihe an anderen Kaffeespezialitäten oder überhaupt Dingen, die man sich dort bestellen kann im Kaffeehaus. Vielleicht zählen Sie mal ein paar Dinge auf.
Ja, also den größten Fehler, den man machen kann in Wien in einem traditionellen Kaffeehaus, ist halt, ich setze mich jetzt hin, ich möchte bitte einen Kaffee. Der ist verzweifelt, der Ober, und geht vielleicht weg. Und bringt, zum Glück gibt's das heute, eine Menükarte, wo auf drei Seiten die Wiener Kaffeespezialitäten aufgeführt sind. Mhm. Wunderschön beschrieben. Aber es gibt natürlich verschiedenste. Also da ist eben der kleine Schwarze, das würden wir jetzt als Espresso bezeichnen. Den großen Schwarzen ist der Doppel-Espresso. Dann gibt's den kleinen Braun, den großen Braun. Das ist einfach der kleine Schwarze mit etwas Milch. Dann die Melange. Die Melange ist ein kleiner Schwarzer, der verlängert ist. Das heißt, ein kleines Schluss Wasser drin und dann mit Milch und oben Sahne drauf tupiert. Dann gibt es den Einspänner. Der Einspänner wird in einem besonderen Glas serviert. So ein bisschen wie ein Weinglas eigentlich. Das ist ein großer Mocker und aufgesetzt ist Schlagobers. Also man sagt natürlich Obers und nicht Sahne. Und da gibt's dann den Kapuziner und da kommen dann diese ganzen Sachen, wo noch Alkohol mit drin ist. Aber diese ersten, die ich genannt habe, die sollte man parat haben.
Dann machen wir jetzt vielleicht mal einen kleinen Sprung. Vielleicht ist es ja auch ein Lieblingsort von Ihnen geworden im Laufe der Jahre. Dass Wien eine Stadt ist, die Charakter hat, das zeigt sich unter anderem, muss man ja sagen, auch auf der Ringstraße. Das ist sowas wie das Schaufenster von Wien. Hier zeigt die Stadt, wer sie mal war. Was genau erlebe ich denn hier und wie wichtig ist diese Ringstraße für die Stadt?
Es ist natürlich die kulturelle Achse. Da ist das Burgtheater, da ist die Oper, Museen, die wichtigsten Museen, größten Museen. Mit wunderschönen Bäumen, wo man sehr wohl flanieren kann. Und ich gehe da auch, wenn ich Leute führe, natürlich auch über den Ring, weil man denkt, es kommt noch ein Gebäude und noch eindrücklich. Und da gibt es dann auch wieder ein ganz berühmtes Kaffeehaus, das Café Landmann, sehr traditionell und schön. Und die Ringstraße ist natürlich das Repräsentative dieser Stadt. Und man schaut sich die Ringstraße an, aber es ist natürlich nicht mehr der Treffpunkt der Bürger. Es ist einfach Kultur.
Der Naschmarkt ist auch etwas, das man erlebt haben muss in Wien. Wenn man wissen will, wie sich die Stadt verändert hat, da geht man eben auch auf diesen Markt. War früher Versorgungsmarkt, heute ist es international. Man sagt auch hip und laut, das weiß ich jetzt nicht. Wie haben Sie denn den Naschmarkt vor 40 Jahren erlebt?
Es ist übrigens der nächste Punkt. Ich gehe also den Ring entlang und dann setzt man sich in die Tram oder BIM. Das ist die Straßenbahn. Ja. BIM, es ist ein ganz bestimmter Ton, also von einem Glockengeläut von dieser Straßenbahn, was absolut Wien ist. Deswegen wird sie auch liebevoll die BIM genannt. Und dann kommt man zum Naschmarkt und der Naschmarkt eigentlich hat ursprünglich mit Naschen gar nichts zu tun, sondern war der Ascheplatz, also Asche. Es wurde aber dann zum Naschmarkt. Und da hat sich dann ein Markt entwickelt, der primär Blumen und Gemüse war, eben in den 80er Jahren. Da war wirklich nur ein Markt, täglicher Markt, wo man Gemüse und Blumen, und es gab so ein paar kleine Imbissbuden und ganz berühmt natürlich dann Samstag, der Flohmarkt.
Ah.
Ganz am Ende des Naschmarkts und für jemanden, der noch keine Einrichtung hatte, und da war der Flohmarkt wirklich nur der Flohmarkt mit großartigen Funden. Und über die Jahre hat sich das verändert. Es gab dann so andere Passagen vom Naschmarkt, die leer standen. Und da haben sich jetzt kleine Restaurants, Bars und so weiter hineinbegeben. Und jetzt hat der Naschmarkt einen ganz anderen Flair bekommen. Also es ist auch eine, nennen wir es mal Fressmeile, also Streetfood. Ein Lokal neben dem anderen. Es gibt natürlich noch die Hauptachse der Verkäufer. Großartige Geschäfte. Also wer den besten Fisch von Wien will, also frisch kaufen, der geht am Naschmarkt, da gibt es tolle Sachen. Aber er hat sich verändert, hat sich sehr verändert.
Ja.
Das ist nämlich mein zweiter Wohnbereich, das war der vierte Bezirk. Und mein Lieblingsplatz war dann der Naschmarkt und die umgebenden Straßen vom Naschmarkt.
Wenn man Wien plant und vielleicht auch mal mitbekommen möchte, wo die Stadt so ein bisschen anders atmet, dann landet man zwangsläufig auch im Prater. Das ist eine Art Volkspark. Weiß ich jetzt nicht. Kann man das so sagen, Cornelius?
Das ist was Urwienerisches.
Ja.
Unglaublich. Also natürlich erstmal das berühmte Riesenrad vom Prater. Auch eine touristische Attraktion. Aber auch die Wiener gehen zu diesem Riesenrad. Der Prater ist einmal einfach ein Platz, wo es Achterbahnen gibt und die grausigsten Spiele, also Ringelspiele, wie man hier so schön sagt. Also wo man hochgeschleudert wird und rumgeschleudert und was auch immer. Mhm. Und dann sehr, sehr alte und schöne, kleine, wie die Spuck. Zwergbahn. Das ist so eine kleine Achterbahn für Kinder, wo dann zum Schluss so eine Figur und die spuckt Wasser und alle warten schon auf den Spuckzwerg. Und der Prater ist immer noch gut. Ich gehe immer wieder und bin auch mit meinen Kindern auf den Prater gegangen. Und wenn sie in Wien sind, dann gehen sie auch mal zum Prater, also Langosch essen. Das ist so eine Art Fladenbrot mit viel Knoblauch.
Mhm.
Und dann fährt man irgendwas und dann ist einem übel und dann ist der Prater richtig.
Super. Cornelius, den Donaukanal, das ist die Art Wien, die es früher so nicht gegeben hat. Das war früher Verkehrsweg. Heute findet hier Kultur, Freizeit und Nachtleben statt. Man spürt da auch ein bisschen den Generationswechsel. Ist das Ihr Wien oder ist das vielleicht das Wien der Jüngeren?
Ja, das ist an mir vollkommen vorbeigegangen, dieser Donaukanal und die Lokale dieses Donaukanals. Toll. Sehr jung, sehr hip.
Ja.
Gibt tolle Sachen. Gute Restaurants, Bars. Und da ist dann das Feeling, ich bin am Wasser.
Ja.
Jetzt muss man auch sagen, dass an der Donau sehr viel passiert ist. Also die Donauinsel, die ja Kult ist, ist eine große Insel, die man befestigt hat, erweitert. Das ist auch wieder eine ganz bestimmte Ausrichtung, wo die Leute hinfahren und Radfahren. Und es gibt einen FKK-Strand und es gibt Textilstrand und es gibt berühmte Sachen über diese Donauinsel. Und es ist nie so mein Lieblingsplatz gewesen.
Mhm. Kaum eine Stadt geht so entspannt mit dem Tod um wie Wien. Davon kann man sich auch auf dem Zentralfriedhof überzeugen. Einer der größten Friedhöfe Europas. Hier liegen auch Falco oder Beethoven. Waren Sie in all den 40 Jahren mal dort, um abzuschalten oder auf andere Gedanken zu kommen?
Ja, man fährt auf jeden Fall zu Allerseelen dahin. Das ist eine große Geschichte. Und das ist ja so groß, dass man mit dem Auto reinfahren darf.
Oh.
Also man muss natürlich ein Ticket kaufen. Und dann kann man mit dem Auto reinfahren, weil es wirklich riesig ist.
Ja.
Und wenn man dann Lust hat, es gibt so ganz viele verschiedene Friedhöfe, die in diesem Friedhof sind. Also der muslimische Friedhof zum Beispiel oder der Friedhof der Unbekannten und ein Meditationsfriedhof und dann natürlich der Friedhof der Ehrengräber. Es ist was unglaublich Faszinierendes, also die Schöne Laich im ersten Bezirk ist ja die Kaisergruft, wo man runtersteigt und die dort in ihren Särgen, Linzinsärge mit größten barokalen Pomp oder die Augustinerkirche. Das heißt, der Tod hat natürlich schon eine Bedeutung und ja, irgendwie ein bisschen was natürlich Morbides und das Spiel mit dem Tod, kann man schon sagen, ist in Wien. Also diese, er wird uns dann bald, es wird der Wein sein und wir werden nimmer sein. Also immer irgendwie in der schönsten Situation werden dann solche Lieder angestimmt und ist schon faszinierend.
Wir haben heute viel über das alte und das traditionelle Wien gesprochen. Es gibt aber auch das moderne und das architektonische Statement überhaupt ist ja die Wirtschaftsuniversität Wien, futuristisch geschwungen, eigentlich das Kontrastprogramm zur Ringstraße, wenn man so will. Ich glaube, die Bauarbeiten, die gingen 2009 los. Haben die Wiener da auch gleich gejubelt oder war das mal ein Fremdkörper, der da entstanden ist, als es losging?
Kein Wiener jubelt bei einer Architektur. Das wird immer mit großer Kritik übergossen. Und dann gibt es natürlich dann die Befürworter, also zum Beispiel dieses Haas-Haus, das war das Allerschlimmste. Und auch die moderne Bauten, eben Reaktion auf die Ringstraßenzeit, die Krautkappel, also die Sezession. Großartiges Bauwerk, Jugendstil oder Wiener Jugendstil, Art Deco. Das wurde also schlimmstens kritisiert. Oder Otto Wagner dann. Also moderne Bauten haben es immer schwierig. Und manchmal denkt man sich, ja, die Kritik ist gerechtfertigt. Was im Augenblick ja passiert ist, werden so unglaublich viele neue Städte gebaut, wie die Seestadt zum Beispiel, die ganz moderne, modernsten ökologischen Ausrichtungen errichtet werden. Und die werden eigentlich sehr positiv angenommen. Da fährt man auch hin und schaut man sich das an und philosophiert drüber.
Und wenn man dann all das im Alltag vor der Nase hat, dann genießt man dazu vielleicht auch eine Tradition der besonderen Art. Man sitzt zusammen mit Freunden bei einem Glas Wein, darüber haben wir heute schon öfter gesprochen, und man fühlt sich angekommen. Und wo erlebt man sowas besser als in einem der Heuriger? Oder sagt man Heurigen? Ich bin da völlig unbedarft.
Heurigen.
Ja. Können Sie uns da vielleicht mal ein bisschen beschreiben, wie das dazugeht?
Ja, wie gesagt, es ist ja sehr interessant. Kaiser Probus brachte den Wein nach Wien und der wurde seitdem dort angebaut. Es gibt sogar einen kleinen Weingarten mitten im ersten Bezirk. Also es ist ein richtiger Kult, wenn diese 10 Weinstöcke dann geerntet werden, also gelesen. Und es gab also im Westen von Wien, im Norden von Wien, im Süden von Wien, große Weingärten und Weinfelder und Weinberge. Mhm. Und ursprünglich waren die Weinbauern, die da ernteten und haben dann saisonal, wenn sie fertig waren, bei ihrem Privathaus einen Föhrenzweig rausgesteckt. Deswegen hieß es, der ist ausgesteckt. Und dann ging man dann hin und hat den heurigen Wein getrunken. Heurig heißt ja nämlich diesjährig.
Ah, ja. Das
ist ein junger Wein, der gemischter Satz ist. Das heißt also verschiedene Sorten. Ein sehr frischer, nicht sehr schwerer, toller Wein. Und diese ausgesteckten Lokale gibt es immer noch. Der hat also dann wirklich nur zweimal oder dreimal im Jahr offen. Mhm. Man kriegt auch da auch kaum Essen. Früher war es so, man brachte sich das sowieso mit. Und jetzt haben die Heurigen das ganze Jahr offen und haben fast schon Restaurantcharakter. Also man hat eine Speisekarte. Aber es gibt immer noch das sogenannte Buffet, wo man hingeht und dann als meistens Ausländer verzweifelt um die ganzen Fremdwörter, die da stehen, wie Blunzen zum Beispiel.
Oh,
wer weiß, also Blunzen vielleicht im bayerischen Raum, also Blutwurst oder Beuschel, Girn oder Bries und. Also ganz toll. Und man duzt sich eigentlich grundsätzlich. Beim Heurigen wird geduzt und man sitzt auf heurigen Bänken und Tischen, also nichts zum Anlehnen. Außer wenn man dann schon sehr trunken ist, lehnt man sich nach hinten und hat natürlich die Leute, die hinter einem sitzen. Und so entstehen große, lustige Runden. Das ist eine ganz wichtige Institution.
Cornelius, ich habe jetzt so viel von Ihrer eigenen Geschichte gehört. Eine Sache würde ich gerne noch wissen, nämlich was Sie an der Arbeit als Reiseleiter so reizt. Also was ist es, dass Sie nach 30 Jahren immer wieder den Koffer packen lässt, vielleicht auch mit einem Lächeln im Gesicht? Warum lieben Sie diese Arbeit so sehr?
Ja, es ist der Aufbruch, es ist die Aufregung, wem begegne ich jetzt, die Gruppen. Und natürlich auch ein bisschen, also für mich, ein innerer Auftrag. Jetzt habe ich studiert. Und will dieses Wissen eigentlich weitergeben. Natürlich nicht in einem universitären Stil, sondern in Form der Begegnung mit dem Land. Also ich sehe mich ja auch als ein Dolmetscher des Landes. Und dieses weiterzugeben, und es ist eine unglaubliche Abwechslung, dieser Beruf. Es ist immer anders, logischerweise. Immer andere Menschen, dieses passiert, jenes passiert, also was mit meinem Reiseleiter Leben schon alles passiert ist. Und solange man dafür offen ist, dass Dinge nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen, kann nicht gehen. Es ist, man bereist Dinge, Streiks und keine Ahnung. Und das ist zum Beispiel auch aufregend, diese Probleme zu lösen. In Indien sagt man ja zum Reiseleiter nicht Guide, sondern Chacha. Und Chacha heißt Onkel. Weil für die Inder ist eine Gruppe immer eine Familie und die braucht einen Onkel. Und der Onkel ist erfahren und führt seine Familie durchs Land. Und das ist ein bisschen auch so dieses Thema. Ja, es ist eine Vielzahl von Aspekten, die selbst nach 38 Jahren für mich immer noch aufregend sind. Und dann, in welchem Beruf ist man an so viel schönen Plätzen?
Der Fakt ist schon mal gegeben. Ja, und damit endet unser Spaziergang durch Wien. Eine Stadt, die einen Café hinstellt und sagt, setz dich. Dankeschön, Cornelius Henschel. Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht, mal zu spazieren. Mal so ganz anders als sonst. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Gerne, es hat mir viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Und wenn Sie vielleicht beim Zuhören das Klirren der Tassen im Kaffeehaus gehört haben, den Wind im Prater gespürt oder dieses ganz eigene Wiener Tempo ein bisschen mitgegangen sind, ja, dann ist unsere Mission erfüllt. Wien ist keine Stadt für Eile, Wien ist eine Stadt für Zeit und vielleicht ist genau das die schönste Art, intensiver zu leben. Mehr Folgen von diesem Podcast finden Sie auf studiosus.com. Da gibt es auch alle Informationen zu unseren Reisen, den Reiseleitern und zu dem, was wichtig ist, bevor es dann wieder losgeht. Mein Name ist René Hausmann. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen entspannten Urlaub.
Intensiver Leben. Der Reisepodcast von Studiosus.